Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am Samstag ist der Schweizer Bildhauer Bernhard Luginbühl im Alter von 82 Jahren gestorben. In den 1950er Jahren gehörte Luginbühl mit seinen Eisenplastiken zur künstlerischen Avantgarde. Zusammen mit seinem Freund Jean Tinguely teilte er die Liebe zum Schrott, gefiel sich in der Pose des Bürgerschrecks und sprengte mit seiner Kunst die Grenzen des sogenannten guten Geschmacks. Wie aus Bernhard Luginbühl dann doch noch ein Künstler wurde, der einem breiten Publikum ans Herz wuchs, daran erinnert die Reflexe-Sendung von Franziska Bethke. Und die ursprünglich für heute vorgesehene Beitrag über die Schweizer Lyrik-Edition bringen wir nächste Woche am Donnerstag, 3. März.
Bernhard Luginbühl ist in seinem langen Künstlerleben ein ganz besonders seltenes Kunststück gelungen. Luginbühl ist ein wirklich populärer Künstler geworden. Einer, den nicht nur die Eingeweihten schätzen, sondern auch die, die eigentlich nie ins Museum gehen. Luginbühl ist es gelungen, auch diese Menschen zu erreichen. Mit seinen spektakulären Verbrennungsaktionen, mit seinen massiven Eisenskulpturen, mit seinem breit gefächerten Angebot an Druckgrafiken. Die Gründe für seine Popularität liegen in seinem Werk und in seiner Person. Luginbühl fiel es nicht schwer, den kauzigen Kerl zu geben, mit bodenständigem, volksnahem Humor. Dieses Schalkhafte findet sich auch in seiner Kunst, die das Tonnenschwere ganz leicht aussehen lässt und auf einer eingängigen, unaufdringlichen, hundertprozentig wiedererkennbaren Bildsprache beruht. Dazu war Luginbühl fleißig. Weit über 1500 Einträge verzeichnet sein Werkkatalog. Ein Mann der großen Worte war er nicht. Anlässlich seiner letzten großen Museumsausstellung in der Schweiz 2003 in Basel und Bern konnte ich mich mit ihm unterhalten und mit einem der Kenner seines Werks, dem Berner Museumsdirektor Matthias Frehner. Aus Anlass des Todes von Bernhard Luginbühl wiederholen wir nun die Sendung von damals aus dem Jahr 2003.
Luginbühl gehört sicher zu den Schwergewichtern unter den Schweizer Eisenplastikern. Also ihm ist eben wichtig, das Gewicht zu zeigen, auch die archaische Komponente, die das Eisen hat, als ein ganz urtümliches Material.
Das ist ein Uralter, den ich schon 2000 Mal erklärt habe. Ich habe eine Lehre gemacht als Bildhauer. Und ohne Kunstpreise bekommen vom Porträt, das ich gemacht habe, von meinem Vater. Und da haben sie alle gesagt, so, jetzt hat er mit einem, der ein bisschen schöne Figuren macht und so und so und so. Und kaum habe ich den Preis bekommen, habe ich gesagt, machen wir mit diesen. Ich will das Abenteuer, ich will nicht da rumgondeln als Künstler, ich will etwas probieren. Ich will ein neues Material. Und das war natürlich dann sehr neu, die Eisen zu brauchen. Da bin ich eigentlich der Erste gewesen, der das gemacht hat. Nicht der allererste wie in der Welt, weil da gibt es ganz wunderbare Typen gegeben, die mit diesen gearbeitet haben. Der Gonzales und viele andere mehr eigentlich. Aber in der Schweiz bin ich wenigstens der Erste gewesen. Das ist ja schon etwas, oder?
Der erste wirkliche Eisenplastiker der Schweiz ist Serge Brignoni. Der war bei Picasso im Atelier in Paris, als dieser gerade Guernica malte und hat dann aus Metallschleifen eine Plastik Mutter und Kind 1934 geschaffen, die sich im Kunstmuseum Basel befindet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Aufbruchstimmung. Die Künstler in der Schweiz sind im Vergleich mit den Künstlern in Europa gut über die neuen Tendenzen aus Amerika und Frankreich orientiert. Kunsthalle Bern, Kunsthalle Basel sind so gewisse Magneten. Chili da, der auf Gonzales reagiert, ist einer der ersten Nachkriegseisenplastiker. Luginbühl, dann Robert Müller, Wickli, Mattioli, Vici. die schließen sich dann Ende der 40er Jahre dieser neuen Ausdrucksform an.
Das ist natürlich, wenn man nachher in der Wirtschaft wie in Hamburg und nachher sieht, wie gross das ist, oder wie man dort arbeitet, eine grosse Figur macht und die Werftarbeiter haben gesagt, man sei die letzten Krämer und überhaupt sind das nichts wert und viel zu leicht und viel zu klein. Und habe ich auf der einen Seite habe ich geschafft, auf der anderen Seite habe ich das Schiff geschafft. Das Schiff ist gewachsen zu einem Monument, und mein Gäckchen in Zeug ist. Und dann macht man sich manchmal Gedanken, so können wir auch. Gut war auch in Hamburg, bin ich auf den Schrott. Und dann habe ich die unwahrscheinlichsten Sachen gefunden. Zum Beispiel eine Ruderschaft von einem Riesentanker. Der ist dort so wie ein Rüssel am Boden. Habe ich gesagt, den nehme ich. Was kostet er? 10'000 D-Mark. Also den nehme ich. Und habe den bei meinem Atelier dort, habe ich den platziert gehabt. Und nachher ist die Ruderschaft immer ein bisschen mehr abgerutscht. In einen Tümpel. Und nachher hat es per Zufall, habe ich nachher können, grosse Figur machen für Peter Schmidt geheissen, Helmut Schmidt. Der Helmut Schmidt hat mir nachher den Auftrag verholfen auf den Landungsbrücken, wo früher das Schiff gelandet sind, da ich durfte ein Monument machen. Nachher hat es drei Bildhauer, die besser waren als ich, besser in Amerika als ich. Die Chili da ist drunter gsi. Und nachher haben die gesagt, ja, wir können das mit diesem Geld nicht machen. Ich habe die Ruderschaft schon gehabt. Dann haben sie gesagt, ich kann es machen. Und dann habe ich die Ruderschaft gemacht. Und der steht jetzt in Hamburg auf der Land, bei der Landungsbrücke. Das kann man schauen, schön.
Der Eisenplastiker Bernhard Luginbühl und der Museumsdirektor Matthias Frehner im nachgestellten Zwiegespräch über Luginbühl, den Eisenplastiker. Dazwischen rollt die dicke Eisenkugel der Monumentalskulptur mit Namen Zwilling langsam über den weit ausragenden Kranarm und wieder zurück. Kunsthistorisch sind die Eckdaten folgende. 1912 erfindet Pablo Picasso die Eisenplastik, indem er eine kubistische Collage in die dritte Dimension überführt. Die Eisenplastik ist zu diesem Zeitpunkt reinste Avantgarde, denn mit Eisen lässt sich überhaupt erst der Zwang zur Gegenständlichkeit überwinden. Eisen, so sagt Luginbühl, war der Schritt ins Abenteuer, in eine neue Welt der Ausdrucksmöglichkeiten. Und der Mann mit dem athletischen Körperbau erobert für die Eisenplastik diese Möglichkeiten, die seit den 50er Jahren zuerst in Amerika und insbesondere in der Malerei en vogue waren. Das Riesenformat und die gestische Abstraktion eines Jackson Pollock. Die Alltagsmotive und Fundstücke, wie sie bei Jasper Johns und Robert Rauschenberg vorkommen.
Also ich denke, er ist in sehr vielen Dingen wirklich ein international bedeutender Künstler. Nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich als einer der Pioniere der Nachkriegseisenplastik sicher führend. Vor allem auch deshalb, weil er sehr früh sich großen Formaten zugewandt hat. In Bern waren die Amerikaner durch Rüdlinger ausgestellt. Er ist der Einzige, der diese Direktheit der Amerikaner auch in der Plastik ins große Format überträgt. Er macht Mitte der 50er Jahre schon 3-4 Meter hohe Eisenskulpturen, währenddem eben seine Kollegen meistens bei sogenannten kleinen Formaten bleiben, also bei traditionellen Skulpturen für Innenräume. Also er hat dieser Größe, der amerikanischen Größe, ein Pendant in der Plastik gegenübergestellt. Das ist sicher eine seiner großen Leistungen. Nachher die nochmalige Steigerung ins Riesenformat, der Atlas, der Big Boss der 60er Jahre, das sind natürlich auch absolute Höhepunkte jetzt in der Geschichte der Plastik des 20. Jahrhunderts.
Es war einfach das, dass jeder junge Mann, jede junge Frau hat müssen eine Lehre machen. Weil die Eltern eine Angst hatten, das war Kriegszeit. Und die Angst hatte, wir hätten keinen Verdienst. Und aus dieser Angst heraus mussten wir alle zusammen, wir Jungen, müssen einen Beruf lernen. Jeder Roth musste Grafiker lernen, mit einem Lehrabschlusszeugnis. Ich musste Bildhauer lernen, mit einem Lehrabschlusszeugnis. Der André Tomkins musste bei einem Glasmaler arbeiten. Andere haben einfach das angewandte Zeug gemacht. Und nachher erst dann können frei arbeiten für sich. Und das hat sich nachher so nah, das nah ist man nachher selbstständig geworden. Und wir haben natürlich, blöde Husterei, wir haben natürlich einander geholfen. Der, der etwas besser können, hat dem anderen geholfen. Einer besser können schreiben, der hat das Zeug korrigiert. Einer hat besser können zeichnen, der hat ein kuriges Zeug gemacht für uns. Und er hat so kritisiert, oder? Es war einfach eine Gruppe von Leuten, die miteinander gut rauskommen. Und in dem Mittelpunkt von so einem Zirkel war natürlich der Denkling.
Und alle zusammen waren die ziemliche Bürgerschrecke, oder?
Der Bürgerschreck war nur zwischendrin. Wenn man so halbstark ist das sind wir schon. Der Spöri, der war am Theater in Bern. Als Tänzer, und nachher war der Walter Vögeli. Und nachher war ich. Und das hat eigentlich gelangt, für die ganze Stadt unsicher zu machen. Und wir haben Freude gehabt, wir haben es genannt Hurricane Brothers.
Wie schauen Sie heute auf die Zeit zurück, wo Sie so eine wilde Bande gewesen sind, zusammen mit all den anderen, die ja mittlerweile auch ganz renommierte, musealisierte Künstler sind?
Ja. Einfach, das Schöne war einfach, dass keiner von denen so viel Geld hatte. Und dann hat es natürlich, jeder hat irgendeinen anderen Kniff gewusst, dass man irgendwie zu Kohle gekommen ist. Und der Tengel hat zum Beispiel sogar noch müssen das Essen stellen, dass er überleben konnte. So weit waren wir nicht. Noch mehr. Wir waren ein bisschen braver.
Also alle Künstler wollten sich natürlich in die Avantgarde einklicken. Und Eisen, das lag in der Luft, das hat Luginbühl auch mal so gesagt, als ich ihn gefragt habe. Es ist ein Avantgarde-Material nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass es in der Schweiz so starkes Echo gefunden hat, hat man immer auch wieder mit gewissen schweizerischen Voraussetzungen zu erklären versucht, beispielsweise Paul Nisan, der hat gesagt, die Wehrhaftigkeit der Schweiz, die Verteidigungsbereitschaft, Waffen einerseits seien wichtige Impulsgeber gewesen und andererseits aber auch rurale Traditionen, also eben die Verbundenheit mit dem Acker.
Und finden Sie das plausibel?
Wenn man dann schaut, was daraus gemacht worden ist, dann gibt es wirklich inhaltliche Momente, die diese These stützen. Aber ebenso wichtig scheint mir, dass man eben eine moderne Ausdrucksform hatte. Eisen erlaubte in der Plastik den Schritt in die Abstraktion.
Bernhard Luginbühl hat sein Leben lang eines immer verlässlich getan, nämlich Grenzen gesprengt. Zuallererst die Grenzen des eidgenössisch diplomierten Steinbildhauers, der auf Auftrag Grabmale und Tierplastiken meißelt. Dann als Hurricane Brother die Konventionsgrenzen der bürgerlichen Gesellschaft. Dann mit seinen Eisenplastiken die üblichen Ausmessungen von Atelier- und Museumsräumen. Dann mit den Verbrennungen gar die Grenzen des Kunstwerks, von dem auf einmal nichts als ein Koffer voll Asche übrig blieb. Das Grenzensprengen ist Luginbühl zum künstlerischen Lebensmotto geworden. Ihm, der Leben und Kunst konsequent eng geführt hat, der das Kochen und Verwursten ebenso ernsthaft betreibt wie das Schmieden und Hämmern und der seine Familie, die Frau und die vier Kinder in sämtliche Produktionsprozesse mit eingebunden hat. Ohne Ursi, Ivan, Brutus, Basil und Eva läuft gar nichts. Aber Bernie, wie sie ihn nennen, Bernie ist der Chef. Und der Chef kann fast alles.
Also das ist natürlich nur ein Aspekt. Luginbühl ist ein, das ist für mich auch etwas ganz Interessantes an ihm, immer so universal ausgerichtet. Er macht immer alles Mögliche nebeneinander und setzt es dann in Bezug. Also im Frühwerk natürlich ist die Zeichnung, ist die Radierungskunst extrem wichtig und es ist es bis heute geblieben. Also im Kupferstich ist er einer der international bedeutenden Künstler seiner Zeit. Und es ist auch so, dass diese Kupferstiche, die Zeichnung, eigentlich nie normale Bildhauerzeichnungen sind. Das heißt, Skizzen, die einen Arbeitsprozess vorwegnehmen, der dann in der Skulptur realisiert wird, sondern es sind Parallelschöpfungen. Also am Anfang ist ja das große Thema von ihm, und das geht durch elementare Kraft des Stiers. Der Stier in der Boxe, der eben diese Boxe sprengt. Diese Kraft kommt in frühen Figurationen zum Ausdruck und ist dann eben auch sehr vielen seiner Eisenplastiken eigen. Aber Sie haben ja gefragt nach den Verbrennungen und nach Immaterialität. Ich denke, es geht bei den Verbrennungen nicht um ein irgendwie materielloses Kunstwerk. Das Holz, das da angeschleppt wird, mit sehr viel Mühe aufgebaut wird, das ist ihm sehr wichtig. Hier geht es auch wieder um Widerstand aufbauen. Und es geht um Ausbrüche. Also wie bei diesem Stier, der die Boxe sprengt, diese elementare Kraft, die kommt bei ihm auch beim Feuer zum Ausdruck. Es sind Explosionen, es sind Wutausbrüche. Und er ist ja ein Mensch, der ständig in Wut gerät und diese Wut immer auch in neue Formen kanalisiert. Es gibt die große Wut über die Umweltzerstörung, über die Zerstörung der Emmentaler Häuser, auch über die Zerstörung der Natur. Also das Schwere und das Leichte existiert immer gleichzeitig. Es miteinander in Bezug zu setzen, ist sicher sein Ziel. Und wenn Sie heute in Mutschwil sind, dann ist man dort ja erschlagen von der Wucht der materiellen Präsenz des Eisens, also vom Gewicht, das da angesammelt ist. Und auch da vielleicht ein Bezug zur Gegenwartskunst, nämlich, dass er alles zusammennimmt. Die einzelnen Werke gehen dort auf in einen größeren Kontext und eigentlich ist es für mich eine Mega-Installation, was Sie dort sehen. Das macht für mich diesen Skulpturenpark auch sehr interessant. Auch die Spätwerke, die ja zum Teil auch repetitiv sind, gewinnen dann eben in dieser megalomanen Installation eine neue Bedeutung.
Und es ist die Wut, die ihn dazu treibt, sagen Sie, diese Anhäufung und auch diese Repetitionen zu vollbringen?
Ich bin gar kein Wütiger. Das macht nur den Anschein, dass ich wütig bin.
Also ich denke, die Wut, die er in sich hat, oder vielleicht kommt dann auch anderes hinzu, ein Moment einfach des Sich-Auflehnens, das ist diesem Künstler sicher als Grundstruktur eingeschrieben. Also das ist schon etwas, was ganz wesentlich seinen Schöpfungsimpuls in Gang setzt und ihn auch ständig eben dazu drängt, sich in irgendeiner Form künstlerisch zu äußern. Wenn er nicht im Park ist und nicht beschäftigt ist, mit seinen Söhnen neue Skulpturen herzustellen, wenn er nicht am Zeichnungstisch sitzt und Riesenzeichnungen macht, die neuesten Zeichnungen sind, ich glaube, 6 und 10 Quadratmeter groß, dann schreibt er. Und dann schreibt er eben nicht 3-4 Seiten Tagebuch, sondern das geht dann stundenlang und er füllt riesige Bücher mit Zeichnungen und Betrachtungen. Und ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass er eben immer wieder neu diese Empörung, diese Grundstruktur, diese Grundkraft, die ihn treibt, im Kunstwerk, in Formwerdungsprozessen überführt.
Ich bin bei einem, der nicht brutal gross ist. Und wenn ihr meine Kupferstiche anschaut, oder schon eine Materie, wie muss der Kupfer rausstechen. Wenn ihr das nachher anschaut, oder das ist nur ein Papier, das umfliegt. Oder? Das ist, und nachher auch die Holzsachen, die ich mache. Und nachher eben die Verbrennung, die ich mache. Und nicht mehr da ist, nur noch die Asche. Und das war natürlich für mich das Schönste. Eine Figur bauen, riesengross, 22 Meter. Die erste war in Bern, der Christophorus, als Protest, verspäteter Protest, weil sie die Christophorus-Figur verbrannt haben vor 400 Jahren. Was war das? Was kann das sein?
In der Reformation.
In der Reformation. Aber es war nicht wegen der Reformation, sondern sie wollten einfach einen Platz und haben den schönen Sturm weggenommen, dass sie eine Bank bauen konnten. Schon dann. Aber das Wichtigste, was ich gemacht habe, von mir eigentlich, sind die Bücher, die ich geschrieben habe. Ich habe alles aufgeschrieben. Von dem Moment an habe ich alles aufgeschrieben, was passiert ist. Und zwar, Pickelhead, wo ich war, ob ich in Japan war oder ob ich irgendwo war. Und das ist eigentlich etwas, das hat sich jetzt angesammelt. Ich tue das nur noch per Tonne messen. Ich habe ein bisschen grosse Bücher genommen. Und die stelle ich hier aus. Und heute Morgen habe ich so ein Buch gelesen. Das habe ich wunderbar gefunden. Ich habe gesehen, dass es total sicher ist, was ich geschrieben habe. Und zuerst bin ich enttäuscht. Und dann habe ich gefreut, dass ich sage, so, jetzt tue ich es ändern. Und dann habe ich wieder das Tür.
Der Künstler und der Kunstvermittler sind sich in ihren Einschätzungen nicht immer einig. Das gehört zu den Schwierigkeiten, die die Wissenschaft mit ihren lebenden Objekten so hat. Bei Bernhard Luginbühl trägt dieser Umstand aber eher zur Erheiterung bei, denn Luginbühls schwergewichtige Kunst braucht kaum Vermittlung, um gemocht zu werden. Sein Werk, dieses Eisenimperium, zieht auch Museumsmuffel an und funktioniert ebenso gut interpretationslos. Das hat er mit seinem Busenfreund Jean Tinguely gemein. Dass das Publikum sie liebt, dass die Kinder diese Werke zwanglos bespielen, dass beinahe alle, wie verzaubert und gut gelaunt, mit dieser Kunst umgehen können. Jean Tinguely ist 1991 gestorben. Bernhard Luginbühl lebt und stellt jetzt im Museum des Freundes neben und zwischen dessen zart ratternden, beinahe fragil und ornamental wirkenden Maschinen seine eigenen, schwergewichtigen Kolosse aus.
Der eine ist der Verspielte, der mit der Maschine arbeitet, die sie ad absurdum führt, und der andere, der Elementare, der so das Unverrückliche in den Vordergrund stellt. Und es kommt dann natürlich zur Anlehnung, zur gegenseitigen Beeinflussung. Es entsteht eine intensive Freundschaft.
Ich würde sagen, gegen den Tinguely anzukämpfen ist sehr schwer. Und es sind natürlich von der wichtigsten, grössten Sachen, die man da sieht, mit die Allerwichtigste. Und dann, wenn ich das so sehe, jetzt hier habe ich einen Boss aufgestellt. Das ist so ein riesiger Kasten. 3 Meter hoch, 3 Meter breit, Füße. Und der Tinguely ist stärker als mein Ding. Tut es mir.
Und warum ist das so?
Ja, weil der Tinguely ein guter Typ ist.
Immer wenn Künstler zusammen sind, gibt es irgendwelche Konkurrenzkämpfe. Das denke ich schon. Und vielleicht auch kommt das dadurch zum Ausdruck, dass beide aufeinander in ihrem Werk reagiert haben. Also Luginbühl wendet sich sicher unter dem Einfluss von Tinguely der Kinetik zu. Also es kommt zu diesen Steigerungen ins Riesenformat. In Außenskulpturen 20, 30 Meter Länge, und da wird dann auf dem Atlas ja eine Kugel hin und her geschoben. Gibt es auch größere Teile, die sich in einzelnen Arbeiten bewegen, und das kommt sicher ganz wesentlich von Tinguely.
Bei mir geht es natürlich Kind rein, ist der Raum ist etwas grösser, und es ist natürlich auch immer ein Abenteuer. Wie kommt das raus? Wie geht das? Mit diesem Boss habe ich die wahnsinnigsten Sachen erlebt. Der ist jetzt etwa zum 10. Mal habe ich den mitgenommen. Der hat zum Handgepäck gehört.
Zum Handgepäck?
Ja, der hat zum Handgepäck gehört. Und den habe ich nach Venedig mitgenommen. Und habe ihn nach Hamburg mitgenommen. Und habe ihn nach Berlin mitgenommen. Der war einfach immer dabei gewesen.
Aber die Skulptur wiegt mehrere Tonnen.
Nein, die ist eben nicht mehrere Tonnen. Die ist eben schlau gemacht. Das sieht nur so aus. Es ist dünnes Blech, und das habe ich gemacht, dass man eben mit ihm rumgutschieren kann, wie mit einem Köfferli.
Aber es muss schon ein grosses Köfferli sein, wie alles bei Ihnen.
Ja, natürlich muss es ein grosses Köfferli sein. Ich brauche nicht auch etwa 25. Ja, müsste ich nicht untertreiben. Und etwa 50 Kühe. Und man muss das Fell abziehen, für das Köfferli zu machen.
Na, Natürlich ist er stolz auf seine Entwicklung.
Nein, gar nicht öppe. Nein, ich weiß nicht warum.
Wenn er jetzt seinen Överkatalog durchblättert, der etwa 1500 Nummern umfasst, das ist ein extrem grosses bildhauerisches Werk, das er da realisiert hat, dann ist er schon stolz über das, was er gemacht hat. Aber ihm ist natürlich, und das ist eigentlich bei allen Künstlern so, das aktuelle Werk das Wichtigste. Also er hat das Gefühl, dass er sich ständig weiterentwickelt und eigentlich in den aktuellen Werken sozusagen die Essenz seines ganzen Schaffens vorhanden ist. In diesem Sinne sind die früheren Werke wie Schlangenhäute für ihn momentan nicht mehr so interessant.
Zum Schluss bleibt eine letzte Frage übrig. Bernhard Luginbühls Werk ist roh und archaisch, massiv und gewaltig, rostig und groß. Passt es überhaupt in ein Museum? Lässt es sich in seinen vielfältig wuchernden Facetten und seiner überwältigenden Menge überhaupt ausstellen? Weil die beiden in dieser Sendung mit ihren Argumenten ineinander verschraubten Experten, Matthias Frehner und der Künstler selbst, diese Frage nicht leichten Herzens frei beantworten können, kommt die Antwort von dritter Seite. Eigentlich passt es nicht. Eigentlich ist es genau das. Zu roh und archaisch, massiv und gewaltig, rostig und groß für einen weiß getünchten, sauber gefegten Museumssaal. Eigentlich gehören die Luginbühlschen Monumentalplastiken raus in den strömenden Regen. Auf die Landungsbrücken und in den Dschungel von Mötschwil. Oder wenn schon unter ein Dach, dann unter das löchrige Dach einer zugigen Werft oder einer alten Fabrikhalle. Dort kann diese schwergewichtige Kunst ihren muskulösen Charme am zauberhaftesten entfalten.
Der Nachruf auf den Schweizer Bildhauer Bernhard Luginbühl, der am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Das war die Sendung aus dem Jahr 2003 mit Bernhard Luginbühl und dem Direktor des Berner Kunstmuseums Matthias Frehner, Redaktion Franziska Bettke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.